Klaus, wie wichtig ist Glitzer für dich?
Glitzer?
Ja.
Ich glaube, das Wort gibt es gar nicht in meinem Wortschatz.
Oh, Klaus, also ich muss sagen, ich bin Fangirl. Ich liebe Glitzer. Karneval im Gesicht auf jeden Fall. Und ich bastle auch immer Weihnachtskarten mit einer Freundin. Und unser Leitspruch ist tatsächlich, wenn irgendwas doof aussieht, Glitzer drauf und es ist gerettet. Und es hat bisher immer funktioniert.
Okay, also du lebst in so einer Glitzerwelt offenbar.
Naja, nicht
das
ganz.
Das scheint dir total wichtig zu sein, oder?
Ja, also ich sag mal so, nicht nur mir. Also hättest du mal sehen sollen, was bei Insta und TikTok los war. Seit dieser Woche ist nämlich in der EU eine bestimmte Art von Glitzer verboten.
Ja.
Da gucken wir heute drauf. Und ich will auch noch klären, was Glitzer-Fans wie ich jetzt machen können.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Klaus Jansen
und Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir sprechen ja jede Woche über wichtige und interessante Neuigkeiten rund um Klima, Umwelt und Artenschutz.
Und da sind wir wieder beim Glitzer, denn seit Sonntag darf in der EU eine bestimmte Art von Glitzer nicht mehr verkauft werden, weil der schlecht ist für die Umwelt. Wir schauen heute drauf, welcher Glitzer jetzt genau verboten ist und warum. Und wir sagen euch, wie ihr Öko-Glitzer selber machen könnt.
Ja, dann lasst uns vor dem Spaß auch mal die Fakten checken. Also
okay.
Was genau ist denn jetzt das Problem am Glitzer? Also warum ist das umweltschädlich?
Ja, problematisch ist, wenn Glitzer aus Plastik besteht. Denn kleine Plastikteilchen aus allen möglichen Quellen landen überall in der Natur, im Boden, im Meer, in Seen, werden dann von Tieren gefressen und landen auch in unserem Essen und im Trinkwasser.
Aber diese Teilchen, die kommen ja jetzt nicht alle vom Glitzer, also was sich da Leute ins Gesicht machen oder was du auf die Weihnachtskarten draufpackst.
Nee, da hast du recht. Also das meiste Mikroplastik kommt daher, dass größere Plastikteile zerfallen. Zum Beispiel, wenn Plastikflaschen oder Plastiktüten irgendwo verwittern oder Fischer Kunststoffnetze im Meer entsorgen oder wenn Autos fahren, dann gibt es Reifenabrieb.
Okay, aber warum verbietet die EU dann ausgerechnet Glitzer, wenn es tausend Probleme gibt?
Ja, also die EU verbietet nicht nur Glitzer, sondern sie verbietet alle Produkte, in die kleine Plastikteilchen extra reingemacht werden. Sie sagt, es reicht ja schon, dass große Plastikteile zerfallen und in der Umwelt landen. Da soll man nicht noch zusätzlich kleine Plastikteilchen extra irgendwo reinmischen, die das Problem dann noch größer machen.
Okay, also da fällt mir so Peeling-Zeug ein im Duschgel oder sowas. Das meinst du, wo das extra reingemacht wird?
Korrekt, genau. Also das Verbot gilt für Glitzer aus Plastikteilchen. Es gilt auch für Mikroperlen in Duschgel oder Peelings. Und es gilt auch für Düngemittel und Pflanzenschutzmittel. Auch da sind solche Plastikteilchen drin. Und am wichtigsten für die EU, also wichtiger als Glitzer, ist der Punkt Kunstrasen auf Sportplätzen.
Und das macht jetzt wiederum so viel aus? Also das ist der EU am wichtigsten, wenn es um kleine Plastikteilchen geht, Kunstrasen auf Sportplätzen?
Ja, wenn man da genauer hinguckt, dann sieht man zwischen den Plastikgrashalmen sind unten am Boden noch ganz viele kleine Kunststoffteilchen als Füllmaterial mit drin.
Ja.
Und die EU sagt, von diesen Sportplätzen aus werden zu viele Plastikteilchen in die Umwelt getragen durch Wind, Regen oder über die Schuhe oder so.
Okay, das ist ein Problem, was es gibt. Aber dann müssen jetzt alle Sportplätze irgendwie zumachen, ihr Plastikzeugs aus dem Rasen rausholen von heute auf morgen oder wie soll das gehen?
Nee, es gibt Übergangsfristen. Also was seit dieser Woche verboten ist, das ist erstmal nur loser Glitter zum irgendwo draufstreuen.
Moment, also Glitter, das ist schlimm genug für dich, okay, aber Glitter und Glitzer, das ist jetzt irgendwie dasselbe oder?
Ja, also kann man beides sagen. Ich finde, das Wort Glitter passt irgendwie ganz gut, wenn man dieses lose Glitzer beschreiben will. Ne?
Okay.
Also das ist jetzt verboten. Glitter.
Ja.
Loser Glitzer. Und auch das Duschgel mit Mikroperlen. Die werden nämlich quasi ohne Halt rausgespült. Und für alles andere gibt es eine Übergangszeit. Also Glitzer, der in Schminke drin ist oder im Nagellack oder in Bastelkleber, ist noch 4 bis 12 Jahre erlaubt. Auch Dünger und Pflanzenschutzmittel mit Mikroplastik dürfen noch eine Weile verwendet werden. Und für Kunstrasen gilt das Verbot erst in 8 Jahren, damit die Hersteller Zeit haben, umzusteigen auf anderes Material.
Aber umsteigen, also auf welches Material soll man denn dann wechseln? Ist das kompliziert oder was?
Ja, für Kunstrasen kann man Sand oder Kork auch als Füllmaterial nehmen oder auch geschredderte Olivenkerne. Und bei Kosmetik geht es auch, sagt Ralf Bertling vom Fraunhofer Institut für Umweltsicherheits- und Energietechnik.
Da hat man früher jetzt in Peelings zum Beispiel Sand eingesetzt oder man hat auch vermahlene Obstkerne oder Nussschalen genommen, die den gleichen Effekt hatten. Dann hat man irgendwann halt zu Kunststoff gewechselt und es spricht ja nichts dagegen, dass man den Schritt wieder zurück macht.
Das ist ja eigentlich total easy. Also es gab schon Lösungen und dann kann man da einfach wieder so weitermachen. Aber jetzt mal zurück genau zum Glitzer. Also wenn loser Glitter jetzt verboten ist, wir wollen ja noch sagen, wie man das selber machen kann. Also Glitzer, der kein Mikroplastik ist.
Ja, also vorweg noch die Info. Es gibt auch weiterhin losen Glitter zu kaufen, weil es auch jetzt schon losen Glitter gibt, der nicht aus Plastik ist. Sogenannter Bio-Glitzer zum Beispiel ist aus Zellulose, also Pflanzenteilen, kann dann verrotten, wenn er in die Umwelt kommt. Aber wie gesagt, man kann Glitter auch selber machen.
Ja, dann los. Also dann legt man los mit dem Rezept.
Ja, geht zum Beispiel mit Zucker oder Salz oder Bittersalz aus der Apotheke. Füllt man in eine Tupperdose oder Gefrierbeutel, dann ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu, dann gut durchschütteln und dann breitet man Zucker oder Salz auf dem Blech aus, damit das trocknet. Geht in der Sonne oder im Ofen. Und dann ist der Öko-Glitzer fertig. Könnt ihr alles nachlesen. Wir haben euch eine Anleitung auch in den Shownotes verlinkt.
Und das würdest du dir dann Karneval ins Gesicht schmieren, oder was ist das?
Jein, also es geht, aber da muss man aufpassen, dass die Lebensmittelfarbe nicht auf die Klamotten abfärbt. Aber ja, es hält im Gesicht, ich habe das getestet. Am besten hält es mit Sonnencreme oder Duschgel auf der Haut und dann den Glitzer drauf.
Okay, also vielleicht lieber erstmal Weihnachtskarten aus Zuckerglitzer. Die EU, die hat ja doch so einige Ideen, wie es vorangehen soll mit den Klimazielen oder auch dem Umweltschutz. Mikroplastik haben wir gerade drüber geredet. Da machen wir jetzt mal einen harten Schwenk von Glitzer zu Trucks.
Das ist echt ein harter Schwenk.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen klischee-mäßig. Glitzer, genau. Anker, Trucker, Klaus.
Du Glitzer, ich Trucks, genau. Also Lastwagen und auch Busse, die sollen in Zukunft aber deutlich weniger CO2 ausstoßen. Ist ja wichtig.
Ja, bei Autos gibt es ja in der EU schon eine Regelung. Ab 2035 dürfen keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel laufen, also in gut 11 Jahren. Für Lastwagen gilt es aber nicht.
Die EU-Kommission hat Vorschläge gemacht für Lkw und die EU-Umweltminister, die haben sich in dieser Woche auf einen Kompromiss geeinigt.
Und Klaus fasst euch das Wichtigste zusammen.
Die Basics.
Neue Lastwagen und auch neue Busse, die sollen in den nächsten Jahren schrittweise immer weniger CO2 ausstoßen. Das Ziel ist, dass neue Lkw und Busse in der EU bis 2040 insgesamt 90% CO2 weniger ausstoßen, verglichen mit dem Jahr 2020. Alte Lastwagen mit Verbrenner, die dürfen also weiterfahren und es dürfen auch weiter neue Lkw mit Verbrennungsmotor angeboten werden. Aber die Hersteller, die müssen sehr genau darauf achten, dass der CO2-Ausstoß ihrer neuen Lkw insgesamt eben deutlich niedriger ist. Bei Stadtbussen, da soll es noch schneller gehen, bis 2035 sollen die komplett emissionsfrei unterwegs sein, also gar keine schädlichen Abgase mehr ausstoßen.
Klaus, um das nochmal klar zu haben, ist das der Plan oder ist das schon beschlossen und kommt auf jeden Fall?
Nee, also das EU-Parlament, das fehlt noch, das befasst sich jetzt mit dem Thema. Das muss sich jetzt eine Meinung bilden erstmal. Bis nächsten Sommer könnte dann ein finaler Kompromiss stehen, also es kann sich auch noch was ändern.
Und wie wichtig wären denn so Vorgaben für den Klimaschutz? Also der Straßenverkehr insgesamt macht in der EU ungefähr 20% aus vom gesamten Treibhausgasausstoß. Welchen Anteil haben denn Lkw und Busse daran? Also spielen die eine große Rolle?
Ja, das teilt sich so etwa in 2/3 Pkw auf und 1/3 Lkw und Busse. Es gibt natürlich auch viel weniger Lastwagen als Autos, aber die stoßen halt dann ziemlich viel aus. Und um das mal einzuordnen, also Lastwagen stoßen deutlich mehr Treibhausgase aus, als der Flugverkehr in der EU verursacht. Das ist schon echt krass und ja, also keinesfalls zu vernachlässigen. Und in den letzten Jahrzehnten ist der Treibhausgasausstoß im Straßenverkehr sogar immer mehr geworden. Das liegt auch daran, dass halt immer mehr Güter transportiert werden.
Weil wir so viele Sachen bestellen.
Ja, das spielt leider auch mit rein, durchaus. Mhm. Ja, also dadurch ist einfach mehr los auf den Straßen und es gibt immer mehr Abgase.
Und was machen wir da? Elektrolastwagen.
Ja, das ist möglich. Also neue E-Lkw, die schaffen so...
Ich mag das Wort E-Lkw.
E-Lkw.
Finde ich super.
Ja, ist auch ein schönes Wort. Aber es ist ein Wort, egal. Die schaffen auf jeden Fall schon ziemlich lange Strecken. Also wenn die jetzt mit voller Batterie starten, dann kommen die circa 500 Kilometer weit, die neuesten Modelle. Und wenn die dann nochmal aufladen, dann schaffen die auch 1000 Kilometer pro Tag. Das ist schon realistisch. Und das würde den Speditionen dann auch reichen.
Und was ist mit Wasserstoff?
Das geht auch, das ist aber ziemlich aufwendig, also Wasserstoff zu lagern und zu transportieren und auch die Energiebilanz, die ist schlechter als beim Elektromotor. Solche Lastwagen, die werden aber auch weiterentwickelt, die gibt es durchaus, aber ja, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten wie E-Fuels oder Biosprit, da ist die Energiebilanz aber teilweise noch schlechter und es kommen dann immer auch noch viele giftige Abgase aus dem Auspuff raus und ja, der EU, da geht es aber auch eben um saubere Luft zum Atmen und deshalb setzt die EU bei den Lastwagen jetzt auf Wasserstoff und eben vor allem auf Elektro.
Aber bis es soweit ist, dauert das schon, oder? Also gibt es im Moment überhaupt so viele E-Lastwagen, also E-Lkw?
Ja, das werden immer mehr. Also Anfang des Jahres waren es ungefähr 60.000 in Deutschland. Mhm. Es gab allerdings rund 3,5 Millionen andere Lkw, also mit klassischem Verbrennungsmotor. Das sind dann normalerweise einfach Diesel.
Also immer noch im Verhältnis viel mehr Verbrenner. Ne? Klar, und da ist dann die Idee, dass diese Verbrenner Stück für Stück ausgetauscht werden in den nächsten Jahren dann bis 2040.
Genau. Und ein weiterer Anreiz für so einen Lkw-Austausch in Deutschland wäre auch die Lkw-Maut. Die bekommt nämlich einen CO2-Aufschlag. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Das heißt, dass gerade ältere Lkw mehr zahlen müssen, weil die halt viel CO2 ausstoßen.
Und das könnte dann dazu führen, dass Speditionen dann ihre alten Laster schneller austauschen, ne? Okay. Ja. Bleibt halt dann die Frage, wie bei den Pkw, wenn wir jetzt neue Lkw mit neuen Antrieben haben, gibt es da genug Tankstellen für?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, das sagen auch die Speditionsbetriebe. Mhm. Also die Lade- und Tankkapazitäten, die müssen parallel auf jeden Fall weiter ausgebaut werden und zwar deutlich. Sonst gibt das halt nichts mit 90% weniger CO2-Ausstoß bei Lastwagen.
Und Bussen.
Und Bussen, ja. Aber wenn das klappt, dann hätten wir hier bei uns halt bessere Luft, wir hätten mehr Klimaschutz, wir hätten weniger Abhängigkeit von fossilen Energien und laut der EU-Kommission am Ende dann auch günstigere Transporte, also wenn sich die Technologie dann wirklich mal durchgesetzt hat.
Okay. Nächstes Thema. Diese Woche kam die Meldung, dass das Bundesernährungsministerium eine größere Summe Geld, 1,3 Millionen Euro, an ein Forschungsprojekt gibt. Und zwar, um sogenannten Laborfisch herzustellen.
Laborfisch, warte mal. Also Fischroboter, fällt mir da ein? Oder warte, Fische, die gezüchtet werden für Laborversuche?
Nein, es geht um Fisch zum Essen. Also ich müsste eigentlich sagen, es ist Laborfischfleisch,
okay.
Ne, nicht Laborfisch. Also ich dachte, wir klären diese Woche mal, was Laborfisch ist, was der bringen soll und warum die Bundesregierung für sowas Geld ausgibt.
So, dann nochmal, bevor ich jetzt gedanklich hängen bleibe beim Fischroboter, was ich gerade tue. Was ist Laborfisch oder Laborfischfleisch?
Da nimmt man vom Fisch ein Stück Gewebe, also Zellen, raus. In Fettzellen vom Fisch sind ja wichtige gesunde Stoffe drin, Omega-3 zum Beispiel. Dann gibt man diese Zellen im Labor in Nährlösung und da werden aus ein paar wenigen Zellen dann viele Zellen. Und am Ende hat man aus ein paar Fischzellen ein größeres Stück Fisch, das man essen kann.
Dann spart man sich quasi das Angeln sozusagen.
Genau, darum geht's auch. Also die Meere sind überfischt, außerdem sind Fische belastet mit Metallen und Mikroplastik, Thema hatten wir ja schon, und Fischzuchtfarmen schädigen die Umwelt und deswegen wird seit einer ganzen Weile dran geforscht, wie man aus einzelnen Tierzellen größere Fleischstücke machen kann. Das geht nicht nur mit Fisch, sondern auch mit Rind, Geflügel und Schwein und ein Vorteil wäre, man könnte Menschen mit Fisch und Fleisch ernähren, aber im Vergleich zu heute mit weniger Umweltbelastung und weniger Tierleid.
Das klingt eigentlich ganz gut, aber um das nochmal klarzustellen. Also Veggie ist das jetzt nicht. Also ich esse schon das Tier, aber ohne dass dafür jetzt Tiere sterben müssen, oder?
Ja, es ist Fleisch vom Tier. Für das Fischfleisch, was da hergestellt wird, muss aber im Optimalfall dann kein Fisch mehr sterben. Es reicht einem Fisch, ein Stückchen Gewebe rauszuoperieren und aus diesem Gewebe kann man theoretisch unendlich viel Fischfleisch draus machen. Was aus Tierwohlsicht allerdings ein Problem ist, ist, dass für die Nährlösung von solchen Produkten zum Teil noch das Blut von ungeborenen Kälbern gebraucht wird.
Warum? Das macht es ja noch viel schlimmer und nicht besser.
Ja, aber das deutsche Startup, das an dem Forschungsprojekt beteiligt ist und Fördergeld bekommt von der Regierung, das sagt, in kleinem Maßstab funktioniert die Nährlösung auch schon ohne Kälberblut.
Na toll, das ist ja schon mal gut. Und wie weit sind die jetzt mit ihrem Fisch? Also kann man den irgendwo schon kaufen? Oder?
Erst in ein paar Jahren. Also vor allem, weil es in der EU eine Weile dauert, bis solche Produkte eine Zulassung bekommen. Das deutsche Fisch-Startup sagt, bis es in den Supermarkt kommt, dauert dauert es ungefähr 5 Jahre, wobei man dazu sagen muss, dass die es auch erstmal schaffen müssen, den Fisch tatsächlich auch in so großen Mengen herzustellen zu machbaren Preisen. Im Moment ist es noch super aufwendig und deswegen teuer und das Fleisch ist auch noch kein Filetfleisch, sondern erstmal so Fischbällchen und Fischstäbchen.
Okay, also aber lohnt sich dann dieser ganze Aufwand? Also es gibt viel Forschung, es gibt viel Energie, viel Geld für so ein kleines Stückchen Fisch.
Ja, also sagen wir es so, ne? Wenn du wirklich Umwelt und Tiere schützen willst, dann ist es einfach am sinnvollsten, du isst keinen Fisch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt zwar, Fisch zu essen, aber die Inhaltsstoffe, die im Fisch sind, bestimmte Omega-3-Fettsäuren, kannst du auch anders kriegen, mit Algenöl zum Beispiel. Also Laborfleisch ist eine Lösung, wenn Leute unbedingt Fisch oder andere Tiere essen wollen.
Okay. Deine Minute Natur.
So, dann tauchen wir jetzt mal ab in die Natur von Ecuador.
Moment, stopp.
Was?
Ja, ich dachte, bei uns kommt doch immer erst das, was geht, zu guten Beispielen in Sachen Naturschutz und Umweltschutz und so.
Ja, das stimmt, aber die Geräusche, die passen halt perfekt zu unserem, was geht. Also, weil die helfen können, die Natur zu schützen.
Ja, aber warte, da machen wir es jetzt nochmal richtig.
Okay.
Was geht?
Ah, schön. Also was wir hier hören, diese Geräusche, die sind nämlich von einer künstlichen Intelligenz gecheckt worden. Und zwar darauf, welche Tiere da genau zu hören sind.
Und wir sind im Wald in Ecuador?
Genau, also ein Forschungsteam unter anderem von der Uni Würzburg hat da Aufnahmegeräte aufgestellt auf Flächen, die mal landwirtschaftlich genutzt worden sind. So auf früheren Kakaoplantagen und auf Weiden, die jetzt wieder sich selbst überlassen worden sind. Und da erobert sich die Natur die Flächen wieder zurück. Die Pflanzen, die kommen wieder und mit ihnen auch die Tiere, die wir gerade hören.
Und was sind es dann für Tiere, die da jetzt zu hören sind? Also welche Tiere hat die KI identifiziert?
Das kann am besten der Biologe Jörg Müller sagen von der Uni Würzburg. Der war nämlich am Projekt beteiligt.
Eine ganze Menge. Über 40 Froscharten, über 200 Vogelarten. Und einige wenige Säugetiere, wie zum Beispiel den Brüllaffen.
Okay, also Brüllaffe könnte man ja vielleicht ganz gut raushören. Aber was ist jetzt mit Tieren, die keine lauten Geräusche machen? Ein paar Insekten zum Beispiel sind ja eher ruhig, würde ich mal sagen.
Genau, das konnte die KI aber auch nachweisen und quasi indirekt sozusagen. Also, denn im Wald, da gibt es ja bestimmte Artengemeinschaften, also Gruppen von Tieren, die halt typischerweise zusammen vorkommen. Also wenn Tier A da ist, ist ziemlich sicher auch Tier B da. Und da haben sich die Forschenden nicht auf die KI alleine verlassen. Die haben das mit Stichproben gecheckt. Die haben Insekten identifiziert, mit Lichtfallen in der Nacht zum Beispiel, und das Ergebnis dann mit den KI-Daten verglichen.
Das hat ganz gut geklappt, was uns zeigt, dass diese soundidentifizierten Daten sehr repräsentativ sind, auch für Artengruppen, die eben keine Stimmen von sich geben.
Und das war jetzt in Ecuador, aber funktioniert das jetzt nur im Regenwald oder kann man das auch bei uns in Deutschland machen?
Ja, also Jörg Müller sagt, dass die Methode aktuell auch genutzt wird schon im Nationalpark Bayerischer Wald bei uns. Und die KI, die soll auch weiter trainiert werden, damit man die quasi auch überall nutzen kann. Also auch zur Kontrolle, zur Überwachung wirklich, ob Aufforstung auch wirklich was bringt, also für die Tierwelt. Und das wäre wirklich eine ziemlich einfache und günstige Methode, um den Erfolg von solchen Naturschutzprojekten zu messen.
Ja, klingt doch echt nach einer guten Methode. Wir sind fast am Schluss, Klaus. Vorher möchte ich noch wissen, was ist dir hängen geblieben aus der Folge heute?
Hängen geblieben? Also mir ist gefühlt ein bisschen selbstgemachter Glitter hängen geblieben im Gesicht, komplett plastikfrei.
Steht
natürlich.
Dir. Sieht
Danke.
Gut aus, Klaus.
Vielen Dank. Und bei dir, was ist dir hängen geblieben?
Ich fände es cool, wenn alles irgendwann ohne CO2-Ausstoß geliefert werden könnte. Hm. Und geliefert haben will ich natürlich Bioglitzer.
Of course.
Deine Minute Natur.
Weil es eben so schön war, jetzt wirklich ganz entspannt und in voller Länge die Tiere in Ecuador.
Und wir sagen Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne ein paar Sternchen da, empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen. Wir sind Anka Horn
und Klaus Jansen. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.